Du hörst den Solarlago Energy Talk.
Alle reden und diskutieren scheinbar endlos über die Energiewende. Im Solarkomplex baut sie einfach und das jetzt schon seit Jahrzehnten. Wärmenetze, Bürgerenergie, regionale Wertschöpfung. Aber wie funktioniert das eigentlich in der Realität? Herzlich willkommen zum Solarlago Energy Talk. Heute geht es nicht um graue Theorie, sondern um echte Umsetzung. Zu Gast ist Bene Müller von der Firma Solarkomplex. Bene, schön, dass du da bist. Und die erste Frage wäre, wenn du Solarkomplex beschreiben müsstest, was baut ihr denn eigentlich wirklich?
Im Moment bauen wir vor allem Photovoltaikanlagen, sowohl auf Dachflächen als auch auf Freiflächen. Und wir bauen im Moment gerade Windkraftwerke, 9 Stück. Und wir bauen Wärmenetze. Das ist das Rückgrat, denke ich, der zukünftigen klimafreundlichen Energieversorgung. In früheren Jahren haben wir auch schon mal ein Wasserkraftwerk reaktiviert oder 2 Biogasanlagen gebaut und betrieben. Aber das sind eher Randerscheinungen, also im Schwerpunkt Sonne, Wind und Wärme.
Und das ist relativ breit aufgestellt. Wie ist das denn eigentlich entstanden, die Firma Solarkomplex?
Solarkomplex ist entstanden vor über 25 Jahren aus so einer Denkwerkstatt heraus. Da gab es Leute, die nannten sich die Singener Werkstätten und das war eben gemeint nicht handwerklich, sondern als Denkwerkstatt. So ein bisschen in Tradition von Bauhaus, dass sich Leute treffen und über die Fragen der Zeit diskutieren. Da waren Leute aus ganz unterschiedlichen Berufen dabei, Architekten, Statiker, ein Zahntechniker und ich war eben auch mit dabei. Ich war damals ja künstlerisch tätig. Und aus dieser Initiative heraus ist dann 2000 der Wunsch und vielleicht der dringende Wunsch entstanden, dass man nicht immer nur redet, was man alles tun könnte und sollte, sondern wir haben gesagt, jetzt lass es uns umsetzen, welchem Ziel wollen wir uns verschreiben. Und das Ziel war damals regionale Energiewende bis 2030. Also innerhalb einer Generation wollten wir die Energie in unserer Region hier auf erneuerbar umstellen. Das wird erkennbar nicht klappen, weil wir haben ja jetzt schon 2026, bis 2030 werden wir es nicht schaffen. Aber ich glaube, dass die Entwicklung grundsätzlich eine hohe Dynamik hat und dass es durchaus möglich ist, beispielsweise bis 2035 die Aufgabe weitgehend zu erledigen.
Also einfach ein leicht zeitversetztes Fenster. Was war denn so eine Kernfrage, warum es mit der bisherigen Energieversorgung so nicht weitergehen konnte? Was hat euch denn damals und auch in Bezug auf jetzt dazu bewogen, diese Frage überhaupt zu stellen?
Naja, die Diskussion über Umwelt-, Klima-, Energiefragen ist ja in Deutschland schon seit Mitte der 70er Jahren eigentlich am Laufen. Das geht zurück bis zum Bericht des Club of Rome, Grenzen des Wachstums, Anfang der 70er Jahre. Und Menschen, die in der Zeit aufgewachsen sind und sich eben aktiv Gedanken gemacht haben, denen ist ja irgendwann dann mal klar geworden, dass die fossile Energieversorgung zu einer Veränderung des Weltklimas führt, zwingend, weil wir eben die Strahlungsbilanz der Erde verändern und dass das langfristig wirklich die Grundlagen unserer Zivilisation bedroht. Das ist nicht nur ein Wohlfühlthema, sondern es ist ein existenzielles Thema. Und wenn man das mal erkannt hat, dann will man ja eigentlich als weitsichtiger und rationaler Mensch diese Entwicklung, die sich da abzeichnet, aufhalten oder zumindest beeinflussen. Und deswegen war klar, wir brauchen den Ausstieg aus fossilen Energien. Und das ist nur möglich, wenn wir komplett in die Alternative einsteigen, also auf die Erneuerbaren, auf die heimischen Energien. Und dass das hochaktuell ist, erleben wir ja jetzt im Moment gerade sehr eindrücklich, weil es letztlich nicht nur um Klimafragen geht, sondern natürlich auch um die Frage der Wertschöpfung. Wo geht denn das Geld hin für die Energie, die wir konsumieren? Heute geht dieses Geld weitgehend in Weltgegenden, wo undemokratische Systeme agieren. Das heißt, wir finanzieren möglicherweise Autokratien, Diktaturen, Terror mit fossilen Energien. Und auch das kann ja nicht in unserem Interesse sein. Da geben wir das Geld doch lieber aus, beispielsweise für den Hackschnitzellieferanten hier um die Ecke.
In dem Zuge jetzt, wenn du eben jetzt von dem Bereich Energiewende sprichst, die meisten Leute denken da wahrscheinlich oft an Strom oder Photovoltaik, PV. Oftmals ist aber der eigentliche Elefant ja im Heizungskeller zu finden. Warum ist denn die Wärmewende oft auch wichtiger als die Stromwende?
Naja, zunächst muss ich ganz selbstkritisch sagen, auch wir haben zum Anfang von Solarkomplex Energiewende eigentlich falsch interpretiert. Wir haben sie nämlich auch als Stromwende verstanden. Das war natürlich vor allem durch das damalige EEG induziert, weil man da eben eine feste Einspeisevergütung für Strom aus regenerativen Energien bekommen hat.
Was ist EEG, wenn ich kurz fragen darf?
Das Erneuerbare Energiengesetz, eingeführt im Jahr 2000, war damals ein großer Durchbruch, weil man eben den Vorrang erneuerbarer Energien im Netz zunächst mal festgestellt hat und auch eine feste Einspeisevergütung ausgesprochen. Ein System, was letztlich in ganz vielen Ländern auf dem Planeten kopiert wurde und zum Durchbruch der Erneuerbaren geführt hat. Aber zurück zum Thema Strom- und Wärmewende. In Deutschland ist auch bis heute der Strom nur etwa ein Viertel des Gesamtenergiebedarfs. Und insofern ist es natürlich verkehrt, sich auf dieses eine Viertel zu konzentrieren. Aber wenn man jetzt in die Zukunft blickt, dann wird es eben ironischerweise richtig, weil wir ja vor einer weitgehenden Elektrifizierung des Energiesystems stehen, sowohl im Wärmebereich, Stichwort Wärmepumpe, als auch im Mobilitätsbereich, Stichwort elektrische Antriebe. Werden jetzt eben fossile Energien durch Strom ersetzt und der muss dann aus erneuerbaren Energien kommen. Insofern ist es schon richtig, dass man sich für die Zukunft jetzt große Gedanken macht, wie diese Strommengen bereitgestellt werden können. Aber parallel ist eben die Wärmewende, vor allem in Form der Wärmenetze, ein wichtiges Thema. Denn wenn man sich überlegt, wie kommen wir schnell voran, dann ist klar, wenn ich warte, bis jeder einzelne Hausbesitzer für sich eine Entscheidung getroffen hat, dann warten wir nochmal 20, 30 oder 40 Jahre. Weil der Mensch an sich ist träge. Er will nicht Dinge erledigen, wenn er sagt, das kann ich auch noch ein paar Jahre vor mir herschieben. Er wird in der Regel aktiv, wenn eine Heizungsanlage entweder defekt ist, das heißt, er muss dann handeln, oder er wird aktiv, wenn die Brennstoffkosten so teuer sind, dass er sich nicht mehr leisten kann. Und da ist das Konzept der Wärmenetze natürlich sehr überzeugend, weil da muss ich nicht darauf warten, dass ein Einzelner eine Entscheidung trifft, sondern wir machen es gemeinsam. Wir bauen für einen ganzen Ort, für einen Stadtteil oder für ein kleines Dorf eine Wärmeversorgung auf. Natürlich muss ich auch dort die Leute dafür gewinnen, ich muss sie überzeugen, aber es ist letztlich eben eine gemeinsame Aufgabe und wenn man das konsequent angeht, ist es in 3 bis 5 Jahren für so eine Gemeinde dann auch erledigt. Also es geht unterm Strich viel schneller und das ist aus meiner Sicht einer der zentralen Punkte, der für Wärmenetze spricht.
Also das ist auch ein viel größerer Hebel, so ein Wärmenetz im Bezug eigentlich auch zu Einzelheizungen oder Einzellösungen. Wenn es jetzt ein großer Hebel ist, gibt es auch dann größere Herausforderungen? Oder wie ist deine Erfahrung da dabei?
Natürlich, das sind große Infrastrukturprojekte und da tut man sich in einem Land wie Deutschland insgesamt natürlich schwer, weil wir sehr viele Genehmigungen einholen müssen. Ist ja so, dass Deutschland ein hochreguliertes Land ist. Man kann ja nicht einfach Dinge umsetzen, sondern Beispiel jetzt Wärmenetz Dingelsdorf-Wallhausen mussten wir insgesamt 6 Genehmigungsverfahren durchlaufen bei unterschiedlichen Behörden. Das braucht seine Zeit. Man muss dann Grundstücksfragen klären, weil in der Regel wird eine neue Heizzentrale gebaut, die muss irgendwo hin. Das heißt, dafür brauche ich ein Grundstück. Entweder ist es ein kommunales Grundstück oder ein privates. Dann ist die Frage der Finanzierung zu klären. Das ist in unserem Fall ja so, da wir ein Bürgerenergieunternehmen sind, dass immer ein großer Teil an Eigenmitteln, also an Bürgerkapital drinsteckt, aber natürlich auch zu einem gewissen Umfang Bankdarlehen. Also es ist insgesamt eine komplexe und insofern auch eine herausfordernde Aufgabe, so ein Wärmenetz zu planen und umzusetzen. Aber trotzdem ist es unterm Strich weniger Arbeit, als wenn man sich jetzt überlegt, in Dingelsdorf-Wallhausen würden jetzt 400 Gebäude, die im Moment anschließen, würden jetzt für sich eine neue Heizungsanlage planen, entsprechend Angebote einholen beim Handwerker, müssten auch zur Bank, müssten auch schauen, kriege ich ein Darlehen. Also unterm Strich ist einfach der schnellere und der einfachere Weg.
Ist es dann auf diesem Weg, das Ganze zu realisieren, ist es eher faktenbasiert, ist es emotional, ist es vielleicht sogar ideologisch? Was sind so da deine Erfahrungen? Gibt es da so Gemeinsamkeiten oder ist jedes Projekt sehr unterschiedlich?
Also es hat sich im Laufe der letzten 20 Jahre verändert. Vor 20 Jahren, als wir damals in Mauenheim das erste sogenannte Bioenergiedorf realisiert haben, war natürlich noch eine große Skepsis bei den Hauseigentümern und das kann ich rückblickend auch gut verstehen. Denn man möchte ja nicht das Versuchskaninchen sein für ein neues Konzept oder für eine neue Technologie. Vor allem nicht beim Thema Wärmeversorgung. Das ist schon noch ein bisschen heikler als jetzt eine Photovoltaikanlage, ob die mal läuft oder nicht läuft. Das ist jetzt nicht so ein großes Drama, aber wenn eine Heizungsversorgung für einen ganzen Ort jetzt einen Tag nicht funktionieren würde, das wäre schon ein Riesendrama. Und von daher, dass vor 20 Jahren diese Vorbehalte noch da waren, das kann ich verstehen. Heute sehe ich die eigentlich nicht mehr. Ich habe den Eindruck, dass die meisten Hausbesitzer für sich ganz rational einfach abwägen, was kostet es mich, wenn ich selber den Umstieg in meinem Heizungskeller mache? Also wenn ich beispielsweise jetzt eine Ölheizung durch eine Wärmepumpe oder einen Pelletskessel ersetze. Und was kostet es mich denn, wenn ich jetzt an ein Wärmenetz von Solarkomplex oder auch von einem anderen Anbieter anschließe? Also heute sind es eher rationale Diskussionen, die man dort führt und die wiederum vor allem auf der Grundlage von ökonomischen Fakten.
Jetzt ist es bezogen auf den Nutzer, auf Verbraucher, Verbraucherinnen, jetzt auf kommunaler Ebene. Gibt es da Muster, die sich weiterentwickelt haben, vielleicht Missverständnisse, die es nicht mehr so gibt wie früher oder umgekehrt Dinge, die neu hinzugekommen sind oder auf Verwaltungsebene?
Also es gibt natürlich Fragen, die seit 20 Jahren in unseren öffentlichen Veranstaltungen gestellt werden. Eine ist die nach der sogenannten Abhängigkeit. Man würde sich ja abhängig machen, wenn man an ein Wärmenetz anschließt. Das ist bedingt richtig, weil die Wärme ja dann durch eine Leitung kommt, so wie auch das Trinkwasser durch eine öffentliche Wasserleitung kommt oder der Strom übers Stromnetz oder das Internet übers Glasfaser. Also wir sind ja in vielfacher Weise heute abhängig. Ja. Dieses Denken, man könne sich jetzt wie Robinson Crusoe irgendwie autark versorgen, das halte ich für einigermaßen naiv. Das funktioniert in keinem Lebensbereich. Und was bei dieser Diskussion um die sogenannte Abhängigkeit natürlich komplett übersehen wird, wenn ich einen Ölkessel habe, dann muss ich Öl reinleeren. Das heißt, ich bin von diesem Stoff abhängig. Ich kann den zwar bei verschiedenen Anbietern beziehen, beim Ölhändler X, beim Ölhändler Y, aber ich kann eben nicht sagen, jetzt ist mir es zu teuer geworden, dann nehme ich jetzt mal stattdessen Apfelmost. Also ich habe eine andere Abhängigkeit, nämlich eine technische. Und insofern sind das Dinge, die immer wieder kommen, die man dann auch sehr geduldig beantworten muss. Aber wie gesagt, ich glaube, heute sind das eigentlich nicht mehr die großen Widerstände. Das kann man ausräumen. Und wenn man das gut vorträgt, wenn man beispielsweise die Vollkostenlogik den Menschen erläutert, dass eben Energiekosten nicht nur aus den Brennstoffkosten bestehen, sondern dass man auch Kapitalkosten hat, weil man alle 20, 25 Jahre eine neue Heizung einbaut in ein Gebäude, dass man laufende Betriebskosten hat, Reparatur, schornsteinfähiger Wartung. Also man muss einfach diesen ganzen Sachverhalt rund um die Energie einmal ordentlich und verständlich aufbereiten, muss das den Leuten erklären. Und dann ist unser Eindruck, sind schon die allermeisten Hausbesitzer auch bereit, diesen Weg mitzugehen. Wir sehen es ja am Erfolg unserer Wärmenetze.
Ja. Du hast jetzt auch Teile schon von so einem Prozess beschrieben, auf dem Weg zu so einer fertigen Anlage. So oft sehe ich einfach so eine fertige Anlage, die dann dort steht. Wenn du dann das Zeitrad zurückschraubst, was war eigentlich so der Beginn oder was sind so einzelne Prozess- oder Projektschritte, bis es dann wirklich zu der Einweihung kommt und es funktioniert, der Hebel wird umgelegt und ich habe es warm und gemütlich zu Hause. Wo beginnt es?
Ja, interessanterweise, vor 20 Jahren war es noch so, dass wir als Unternehmen auf die Bürgermeister zugegangen sind und sie gefragt haben, ob sie am Projekt eines Wärmenetzes in ihrer Gemeinde sich beteiligen würden. Heute ist es umgekehrt, heute rufen uns die Bürgermeister an und fragen, ob wir für sie ein Wärmenetz planen, bauen und betreiben können. Also der Wind hat sich wirklich um 180 Grad gedreht. Und das zeigt ja auch schon, dass das Bewusstsein insgesamt in der Gesellschaft heute ein anderes ist. Es gibt natürlich auch andere gesetzliche Rahmenbedingungen, beispielsweise die Verpflichtung zur Wärmeplanung für Kommunen. Aber Ausgangspunkt ist immer, dass man sich eine Gemeinde aussucht, wo erstens die Rahmenbedingungen gut sind. Das heißt eine gewisse Energiedichte. Es macht keinen Sinn, in einer Streusiedlung, wo die Gebäude ganz weit verstreut sind, jetzt ein Wärmenetz zu bauen. Ich glaube, das leuchtet ein. Das wäre ein hoher Invest, aber wenig Wärmeverkauf. Also ich brauche eine gewisse Energiedichte und ich brauche, das ist uns jedenfalls wichtig, immer die politische Bereitschaft. Wir sind nicht bereit, als Solarkomplex in eine Gemeinde zu gehen, wenn schon der Bürgermeister und der Gemeinderat dort Vorbehalte hat. Also diese beiden Voraussetzungen müssen erfüllt sein. Und der Rest ist jetzt bei uns inzwischen ein festes Schema. Wir haben ja in 20 Gemeinden inzwischen regenerative Wärmenetze in Betrieb. Das heißt, wir sind kein Anfänger mehr. Das waren wir, aber vor 20 Jahren. Heute sind wir dort hochprofessionell unterwegs. Und das heißt, die einzelnen Schritte sind eigentlich vorgegeben, sind durchgetaktet. Wann macht man die erste öffentliche Veranstaltung? Noch ohne Wärmepreis. Wann macht man die zweite? Mit Wärmepreis. dann 2-3 Monate Zeit für die Hausbesitzer, sich das zu überlegen. Parallel laufen natürlich die technischen Planungen, werden Grundstücke gesichert, wird möglicherweise ein Bebauungsplanverfahren angestoßen. Ich brauche ja Baurecht zum Schluss. Also diese Dinge sind klar organisiert und da läuft auch wenig schief, muss ich sagen. Das Einzige, was passieren kann, sind unerwartete zeitliche Verzögerungen, vor allem durch Förderbescheide. Das haben wir jetzt im letzten Wärmenetz leider sehr eindrücklich erlebt. In Dingelsdorf-Wallhausen haben wir fast ein Jahr gewartet auf den Förderbescheid. Und es ist nun mal so, man darf grundsätzlich keine Aufträge vergeben, bevor man den Förderbescheid hat. Was aber wiederum dazu führt, wenn ich keine Aufträge vergeben kann, geht ja auch nichts los. Die Leute sehen nicht, dass im Hintergrund gearbeitet wird. Und das führt dann unter Umständen dazu, dass auch in einem Ort eine gewisse Unruhe entsteht, dass die Hauseigentümer dann schon so auf der Straße tuscheln, kommt das Projekt, kommt es vielleicht doch nicht, ich habe schon lange nichts mehr gehört. Also man muss sich einfach klar machen, Wärmenetze sind nur zum Teil eigentlich eine technische Herausforderung, das sind sie natürlich auch, aber im Wesentlichen ist es eigentlich eine soziale Herausforderung, sowas auf den Weg zu bringen, die Leute eben zu überzeugen, nicht nur die Hausbesitzer, sondern auch die Behörden, den Bürgermeister, die finanzierende Bank. Also es ist eigentlich ist die Energiewende nach meiner Überzeugung ein soziales Projekt, nicht so sehr ein technisches.
Ist das auch der Teil, der am meisten auch Kraft kostet, das so auf Bahn zu bekommen, dass es funktioniert? Oder sind es doch die Genehmigungen oder Finanzierung? Wenn du diese einzelnen Punkte bewerten müsstest, was kostet denn am meisten Kraft in solchen Projekten?
Ja, auch das hat sich, glaube ich, geändert in den letzten 20 Jahren. In den ersten Jahren war es natürlich schon ein hoher Aufwand, die Menschen überhaupt mal zu überzeugen, dass sie sich an so einem Projekt beteiligen, dass sie letztlich anschließen an das Wärmenetz. Das sehe ich heute deutlich einfacher. Die einzelnen Schritte, die man durchläuft, sind ein Stück weit Routine geworden. Natürlich kostet es dann Nerven, wenn plötzlich irgendwelche Verzögerungen auftauchen. Also die Situation, die ich gerade beschrieben habe in Dingelsdorf, die war für alle Beteiligten, sowohl für die Hauseigentümer als auch für uns als zukünftigen Versorger, belastend, weil man nicht wusste, wann und wie geht es denn jetzt endlich mal weiter. Das sind Dinge, da könnte auch insgesamt Deutschland besser werden und schneller werden. Aber im Moment ist das eben so, dass die Verfahren eine entsprechende Zeit dauern und das muss man dann einfach aushalten. Ja, ich will mal sagen, man muss eine gewisse Gelassenheit auch entwickeln im Umgang mit solchen Rückschlägen und Verzögerungen.
Diese Gelassenheit, die du nennst, ihr seid ja sehr regional tätig. Das heißt, du kennst dich und ihr kennt euch hier sehr gut aus, auch mit den Gegebenheiten. Wie funktioniert etwas oder wo sind auch vielleicht neuralgische Sollbruchstellen? Gibt es da Dinge, die man auch innerhalb jetzt von Deutschland noch von anderen ähnlichen Einrichtungen, Institutionen lernen kann voneinander? Oder ist es sehr länderspezifisch und regional unterschiedlich, wie es gehandhabt wird, so etwas?
Es gibt in Deutschland durchaus eine ganze Reihe von Unternehmen, die auch Wärmenetze planen und bauen und betreiben. Auf der anderen Seite des Schwarzwaldes wäre es die EWS aus Schönau, die ehemaligen Stromrebellen, heute Elektrizitätswerke Schönau, die auch interessanterweise eben umfangreich in Wärmenetze investieren, die auch ein ähnliches Verständnis der Materie haben wie wir, also eher einen genossenschaftlichen Ansatz, kleine Renditeerwartungen, bürgernah. Aber es gibt natürlich auch klassische Akteure. Baden-Württemberg wäre beispielsweise Mannheim zu nennen, die MVV, das sind die dortigen Stadtwerke, die historisch ein sehr großes Wärmenetz betreiben, im Moment noch mit Abwärme aus einem Kohlekraftwerk. Aber da der Kohleausstieg ja beschlossen ist, ist auch klar, dass auch dieses Wärmenetz umgestellt werden muss auf andere Quellen. Und das beeindruckt mich schon, wie jetzt eine Stadt wie Mannheim da dran geht. Modulares System, verschiedene Wärmequellen, sowohl Solarthermie wie auch Flusswärmepumpen aus dem Rhein, wie auch Einbindung Abwärme aus einer Abfallverbrennungsanlage. Also einfach verschiedene Bausteine, mit denen man letztlich eine Stadt wie Mannheim, und das ist immerhin die zweitgrößte Stadt in Baden-Württemberg, regenerativ versorgen wird in einem Zeitraum, der aus heutiger Sicht absolut machbar und vorstellbar ist. Bis 2035 sollte es über die Bühne sein.
Also ein sehr positives Beispiel auch, im Zuge von, man hört vielleicht auch medial ja oft, was geht nicht, wo hängt's, wo geht's nicht vorwärts, wir werden Ziele nicht einhalten können. Gibt es jetzt auch innerhalb von diesen verschiedenen Akteurinnen, die du auch genannt hast, einen Austausch? Lernt man da voneinander oder ist es, also oder gibt es jetzt eine übergeordnete Organisation, wo man ein Dachverband oder wie kann ich mir das vorstellen? Das ist alles sehr dezentral organisiert.
Ich glaube, man muss die verschiedenen Ebenen unterscheiden. Hier regional, also am westlichen Bodensee, gibt es einen intensiven Austausch der Akteure. Das hat damit zu tun, dass man sich kennt über viele Jahre und Jahrzehnte, was ein großer Vorteil ist, dass es auch, glaube ich, eine gewisse Vertrauensbasis gibt unter den Akteuren, nicht mehr so dieses Wettbewerbsdenken wie noch in der alten Energiewelt. Und es hat damit zu tun, dass wir auch vor den exakt gleichen Herausforderungen stehen. Das heißt, wenn jetzt die Stadtwerke in Radolfzell ein Wärmenetz bauen wollen und dort Seethermie, also Energie aus dem Bodensee, nutzen wollen, dann haben sie genau die gleichen Fragen zu klären. Wo können wir an den See hin? Wie kriegen wir entsprechende Genehmigungen? Wie können wir die hohen Auflagen im Natur- und Artenschutz erfüllen, die immer in Seenähe natürlich eine Rolle spielen? Das Gleiche gilt für das Stadtwerk am See in Meersburg. Und deswegen haben wir entschieden, dass man hier einen regelmäßigen Austausch macht auf Ebene der Ingenieure, der Planer, also dort, wo wirklich die Arbeit erledigt wird. Das findet so monatlich, zweimonatlich statt. Und das empfinden alle Teilnehmer wirklich als ausgesprochen hilfreich, weil man A, voneinander lernt und weil man sich auch ein bisschen ermutigen kann, ja, dass diese Dinge letztlich lösbar sind. Man darf die Psychologie nicht ganz unterschätzen. Es ist schon ein Unterschied, wie man eben mit Herausforderungen umgeht, ob man sich eher darüber freut, dass man dann das eine oder andere abgeräumt hat oder ob man halt daran verzweifelt, dass vieles auch zu langsam ist und möglicherweise auch ganz scheitert. Das ist die regionale Ebene. Auf überregionaler Ebene geht das so nicht, weil es einfach zu viele Akteure sind. Da müssen wir auch ein bisschen an die Effizienz denken. Das heißt, die MVV in Mannheim, die wird vielleicht einmal im Jahr eingeladen zu unserer Veranstaltung auf die Mainau. Wird auch dieses Jahr wieder so sein. Wird jemand kommen und berichten, wie jetzt das Projekt in Mannheim gerade steht. Aber das ist dann mehr so, dass man aus der Ferne ein bisschen mitverfolgt, was machen denn die anderen. Diesen echten Austausch nahe an den Problemen, den gibt es eigentlich nur hier vor Ort. Und ich finde, da muss er auch stattfinden, da gehört er hin.
Weil du gerade kurz erwähnt hast, Veranstaltung auf der Mainau, was macht ihr da?
Auch das ist ein Teil von Solarkomplex, dass wir eben von der Gründung an verstanden haben, wir müssen auch die Energiewende in die Öffentlichkeit tragen. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie man die Menschen erreicht. Es gab in den ersten Jahren regelmäßige sogenannte Erlebnistouren erneuerbare Energien. Da sind wir jeden Samstag mit einem kleinen Bus zu realisierten Projekten gefahren. Das war kostenlos. Die Leute konnten sich einfach anmelden, mitfahren. Man hat ihnen gezeigt, was wir da so bauen. Und auch aus der absoluten Gründungsphase schon 2002 war eben diese Idee, eine regelmäßige jährliche Veranstaltung zu machen. Auf der Insel Mainau, habe damals mit der Landesforstverwaltung und der Mainau GmbH eine Partnerschaftserklärung unterschrieben, dass wir drei als Veranstalter das gemeinsam machen. Und Wunder, wie die Zeit vergeht, dieses Jahr haben wir das 25-jährige Jubiläum. Also auch diese Veranstaltung feiert dieses Jahr ein Jubiläum. Da geht es um den Austausch zu konkreten Projekten. Das ist uns sehr wichtig, dass man nicht über geplante Projekte spricht, sondern wirklich über realisierte Projekte, also dass man immer etwas sehen und zeigen kann. Und das ist seit vielen Jahren eine Quelle der Inspiration und auch der Ermutigung, glaube ich, für jeden, der da hingeht, wenn man einfach sieht, was alles halt doch in diesem Land so funktioniert, was läuft, was vorankommt. Also das ist schon außerordentlich beglückend, muss man sagen.
Und um diesen Mini-Werbeblock zu komplementieren, da kann ich als ganz normale Bürger, Bürgerin hinkommen? Ist das eine öffentliche Veranstaltung?
Eine öffentliche Veranstaltung, jeder kann da hingehen. Wir richten uns natürlich im Kern an Naturschutzverbände, an Vertreter von Wohnungsbaugesellschaften, an Behördenvertreter, also die, die letztlich zum Erfolg dieser Projekte auch was beitragen können. Aber selbstverständlich kann auch jeder Hauseigentümer, jeder interessierte Bürger, jeder Mensch, der sich für die Energiewende persönlich einsetzt, kann da gerne hingehen. Ist bei uns auf der Homepage lange im Voraus angekündigt und habe den Termin jetzt für dieses Jahr nicht genau im Kopf, ist immer Ende September. Zwei Tage auf der Insel Mainau in einer extrem angenehmen, schönen Atmosphäre, wenn man die Mainau kennt, die Komturei dort direkt am See. Also das ist nicht nur der inhaltliche Input, sondern es sind einfach auch zwei sehr angenehme Tage, die man dort verbringt.
Kann ich persönlich bestätigen, war schon mehrfach dort, diese Energiesysteme im Wandel, wie die Reihe heißt, mitzuerleben. Und ja, auch der persönliche Austausch mit anderen Personen dort ist auch nicht zu unterschätzen, wie spannend das da auch dort ist. Wenn es auch gerade darum geht, nahe an den Bürgern dran zu sein. Ihr habt ja ein Thema, das ihr seit vielen Jahren bespielt, die Bürgerenergie. Warum ist das denn eigentlich mehr als nur ein Finanzierungsmodell für euch?
Also historisch muss man sehen, dass die Energieversorgung in Deutschland zentral organisiert war. Es gab wenige Großkraftwerke, es gab die Betreiber der großen Stromnetze und das hat zu einer monopolartigen Struktur geführt. Das heißt, die vier großen Stromversorger haben eigentlich den gesamten Elektrizitätsmarkt beherrscht. Und als dann die Idee kam mit dem EEG im Jahr 2000, es sollen jetzt erneuerbare Energien gebaut werden, war natürlich klar, das werden die nicht machen, weil damit würden sie ihr eigenes Geschäftsmodell konkurrenzieren. Und deswegen ging damals die gesamte Dynamik von den Bürgern aus. Die Bürger und die Landwirte, das waren die, die damals investiert haben in die ersten kleinen, dann mittleren Photovoltaikanlagen, später dann auch in Windkraftanlagen, vor allem an der Küste über große Bürgerenergiegenossenschaften. Also die Energiewende in Deutschland, das kann man rückblickend sagen, ist von den Bürgern zunächst einmal vorangetrieben worden. Und erst als die großen Energiekonzerne festgestellt haben, dass das mehr ist als nur so eine kleine Nischenerscheinung, sondern dass ihnen da langfristig die Fälle davon schwimmen, dass sich einfach die Verhältnisse Jahr für Jahr schleichend verändern. Erst dann haben sie gesagt, gut, dann müssen wir jetzt auch damit mischen, denn das EEG galt ja für alle, die feste Einspeisevergütung. Auch eine EnBW konnte einen Solarpark bauen und eine feste Einspeisevergütung bekommen. Aber das haben sie anfangs eben nicht gemacht. Und erst als die Bürgerenergie diese große Dynamik entwickelt hat, ist daraus ein gesamtgesellschaftlicher Trend geworden. Insofern darf man das rückblickend nicht unterschätzen, die Bedeutung der Bürgerenergie. Heute bin ich mir nicht ganz sicher, wie die Bürgerenergie einzustufen ist oder wie man sie auch abgrenzt, weil es natürlich ganz viele Modelle gibt. Ich kann eine reine Kapitalbeteiligung machen, dass ich mich irgendwo an einem Unternehmen beteilige. Ist bei uns ja auch so. Solarkomplex gehört im Moment 1700 Gesellschaftern. Das sind die Aktionäre, weil wir uns eben für die Rechtsform einer Aktiengesellschaft entschieden haben. Das sind Privatpersonen, Firmen, da sind Stiftungen dabei, da sind auch Stadtwerke der Region dabei. Also es ist ein breites Bündnis, was hier die Eigentümer sind. Aber darüber hinaus bieten wir ja auch andere Formen der Geldanlage an, Genussscheine, festverzinst, weil auch eine klare Erkenntnis dahinter steht. Energiewende ist letztlich der Umbau der Energieversorgung im großen Maßstab und dafür müssen erhebliche Finanzmittel bereitgestellt werden, weil etwas zu bauen kostet halt Geld. Und da kann man zum Teil natürlich auf Darlehen zurückgreifen, hier von Banken, Sparkassen vor Ort, aber zu einem erheblichen Teil muss eben auch Eigenkapital bereitgestellt werden. Und da schließt sich dann der Kreis, wenn ich jetzt die Leute vor Ort einlade und sage, wir bauen bei euch ein Wärmenetz und ihr könnt euch nicht nur anschließen als Kunde, sondern ihr könnt, wenn ihr das möchtet, auch Miteigentümer werden von diesem Wärmenetz. Also ihr sitzt auf beiden Seiten des Tisches. Ihr zahlt am Jahresende eure Wärmekosten an diese Gesellschaft, aber ihr seid Miteigentümer. Das heißt, die Dividende dieses Unternehmens fließt wieder an euch. Dann habe ich eben auch regional einen geschlossenen Geldkreislauf. Und das ist eine Idee, die wir propagieren seit der Gründung von Solarkomplex, dass wir eben versuchen, hier regionale Wirtschaftskreisläufe zu aktivieren, zu vergrößern und den Abfluss an Kaufkraft, der mit fossilen Energien verbunden ist, den möglichst zu reduzieren. Bis hin zu dem ehrgeizigen Fernziel, dass man immer sagt, da geht kein einziger Euro mehr raus aus dem Landkreis Konstanz.
Also regionale Wertschöpfung als so ein Kernelement. Das, was du gerade geschildert hast, dass ich an beiden Seiten des Tisches sitze oder der Wärme- oder Stromleitung, was macht es denn in puncto Akzeptanz für solche Projekte? Ist es etwas, was da nochmal richtig so förderlich, sehr immanent wichtig ist? Oder gibt es andere Punkte, wo die Leute sagen, deswegen springe ich mit auf?
Also es ist sicherlich für die Akzeptanz hilfreich, wenn man darauf hinweisen kann, dass die Menschen auch ökonomisch einen Vorteil haben. Das gilt für ein Wärmenetz genauso wie für einen Windpark. Ja, es macht eben einen Unterschied, ob man eine Anlage auf dem Berg stehen sieht und das als Beeinträchtigung des Landschaftsbildes empfindet, aber nichts davon hat. Also jemand anders hat den Nutzen davon. Die Menschen haben in ihrer Empfindung nur den Nachteil daraus. Oder ob man sagen kann, nein, ihr habt ja beides. Ihr habt den Nachteil, das Landschaftsbild hat sich verändert, aber ihr habt auch den Vorteil, weil ihr aus diesen Erträgen der Stromproduktion eben auch einen Anteil abbekommt. Also insofern, die Akzeptanz ist sicherlich besser zu organisieren, wenn man auch eine kapitalmäßige Beteiligung anbietet. Gleichwohl ist es so, und das überrascht mich bis heute, dass wir in den Gemeinden, wo wir Wärmenetze betreiben, in der Regel nur wenige Leute von dieser Idee überzeugen können. Also wenn ich zurückschaue nach Mauenheim, das ist ja jetzt immerhin ein Wärmenetz, wo seit 20 Jahren die Hauseigentümer versorgt werden. Und da sind bis heute eine Handvoll nur von den Hauseigentümern auch Gesellschafter geworden. Also insofern hat Bürgerenergie offensichtlich auch ihre Grenzen. Es ist jetzt nicht so, dass das eine absolut verlockende Vorstellung wäre, die Leute alle Hurra schreien und sagen, ja, da bin ich dabei. Also so ist dann auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein Modell, was bis heute in Deutschland einen erheblichen Anteil zur Energiewende beigetragen hat. Und ich glaube, mit einer entsprechenden Professionalisierung wird es auch möglich sein, diese Geschichte fortzuschreiben. Professionalisierung heißt für mich, dass wir natürlich weg müssen von ehrenamtlichen Strukturen. Also die Idee, dass man jetzt beispielsweise über Bürgerenergiegenossenschaften, die ja in der Regel ehrenamtlich organisiert sind, dass man da einen Großteil der Energieversorgung in Deutschland stemmen kann, das halte ich für naiv. Das wird nicht funktionieren. Energieversorgung heute ist eine hochkomplexe Angelegenheit, ist mit hohen Anforderungen verbunden, was Datenschutz angeht, was Digitalisierung angeht. Das heißt, ich brauche die entsprechenden Fachleute, ich brauche Qualifikationen. Das sind Menschen, die aber nicht ehrenamtlich arbeiten, sondern ich muss die bezahlen. Also das wäre mal der erste Punkt. Wir müssen weg vom Ehrenamt hin zum Hauptamt, zu normalen bezahlten Arbeitsplätzen. Und wir müssen uns natürlich auch an den Standards der Energiewirtschaft insgesamt messen lassen. Das ist schon so, dass wir jetzt nicht immer auf die Bürgerenergie irgendwelche Ausnahmeregeln beanspruchen können, sondern wenn ein Kunde anruft in einem Unternehmen und eine Frage hat, dann darf er erwarten, dass die innerhalb kurzer Zeit beantwortet wird. Ja, das ist heute eine Kundenerwartung. Oder wenn ich irgendwo ein Mail hinschreibe, dass ich spätestens am übernächsten Tag darauf auch eine Antwort habe. Das sind so Dinge, glaube ich, das muss heute zum Selbstverständnis von Bürgerenergie dazugehören. Die kommt natürlich aus ganz anderen Anfängen. Das war sehr hemdsärmelig am Anfang. Auch bei uns war das so. Aber man ist insgesamt da auf einem guten Weg. Und was mich sehr freut, ich empfinde das nicht als Konkurrenz, auch die Stadtwerke, die ja eigentlich die etablierten Akteure sind, gehen ja jetzt in diese Richtung, zum Teil zaghaft, zum Teil ein bisschen offensiver, aber auch die bieten jetzt Möglichkeiten an, wie man sich als Bürger kapitalmäßig beteiligen kann. Auch die gehen auf die Leute zu, wenn sie jetzt ein Wärmenetz in einem Stadtteil bauen wollen, müssen sie ja auch, sie müssen die Leute überzeugen. Also ich habe den Eindruck, die Differenz oder die Kluft zwischen der Bürgerenergie und der klassischen Energiewirtschaft, die wird kleiner und ist grundsätzlich mal erfreulich.
Auch hinsichtlich, du hast gesagt, diese Professionalisierung, die jetzt auch zugenommen hat im Laufe der Zeit, also weniger Ehrenamt, sondern auch wirklich, dass das ökonomische Fundament besser ist. Das hat ja auch was mit einer ehrlichen Debatte darüber führen zu tun. Gibt es auch andere Punkte, wo du sagst, da müssten wir eigentlich ehrlicher und geradliniger diskutieren oder klarer sehen, was sind so die wirklichen Painpoints, so die Schwachpunkte, worum es wirklich geht und nicht zu romantisieren, die Energiewende. Gibt es da andere Bereiche?
Ja, wenn wir Energiewende konsequent zu Ende denken, dann hat es natürlich auch was mit einer Veränderung unseres Landschaftsbildes zu tun. Früher waren die Großkraftwerke weit weg, die hat man in der Regel nicht gesehen oder mal bei einer Fahrt auf der Autobahn irgendwie in der Ferne wahrgenommen. Ja, ist man vielleicht mal an den Kühltürmen von Biblis vorbeigefahren, das mag sein. Aber man hatte eigentlich vor der Tür keine Konsequenzen dieser Energieversorgung zu tragen. Auch die großen Tagebaue, Braunkohletagebaue, die waren weit weg. Und deswegen führen wir natürlich zum Teil so ein bisschen eine Diskussion, die nicht ganz auf der Höhe der Zeit ist, mit rosa Brille. Und jeder möchte so seine Wohlstandssorgen da noch einbringen und möchte nach Möglichkeit alles so schön und idyllisch belassen, wie er sich's vielleicht in den letzten Jahren vorgestellt hat. Aber das wird aus zwei Gründen nicht funktionieren. Erstens werden die Auswirkungen der Klimakrise auch bei uns zunehmend sichtbar. Zum Beispiel in den Wäldern wird es sichtbar. Wer mit offenen Augen durch die Landschaft geht, sieht, dass die Fichtenwälder verschwinden. Also insofern klappt es schon mal nicht mit diesem Erhalt der Landschaft, wenn wir einfach weitermachen wie bisher. Und das Zweite ist, dass eben der Aufbau von regenerativen Erzeugungsanlagen immer dezentral erfolgt, also in den Regionen selbst, ortsnah. Das ist ja gerade das Kehrstück zur regionalen Wertschöpfung. Wenn ich vor Ort das Geld verdienen will mit der Energiewirtschaft, dann muss ich natürlich vor Ort auch die Anlagen haben, die ich dort betreibe. Das heißt, dann habe ich eben dort Heizzentralen mit Hackschnitzelkesseln, mit solarthermischen Kollektorfeldern. Dann habe ich Solarparks, wo Strom erzeugt wird. Dann habe ich Windparks, wo Strom erzeugt wird. Und diesen Umbau wird man natürlich sehen. Ja, so wie man jetzt in Dingelsdorf am Ortsrand irgendwann eine Heizzentrale hat, wo dann die große Technik drinsteht. Darüber kann man jetzt kontrovers diskutieren, aber letztlich denke ich, ist es ein relativ kleiner Preis, den wir bezahlen dafür, dass wir eine umweltfreundliche und auch eine dauerhaft funktionierende Energieversorgung aufbauen. An der Stelle, ja, muss die Diskussion manchmal ein bisschen ehrlicher und vielleicht auch kontroverser geführt werden, weil alles, oder wie der Schweizer sagte, Fünfer uns wegle, werden wir halt nicht kriegen.
Ja, finde ich sehr, sehr trefflich da dazu. Wenn es jetzt darum geht, diese Debatte, wenn wir uns zusammen in 10 Jahren wieder treffen und auch wieder drüber uns austauschen und debattieren über die Zeichen der Energiewende, was wären denn so Indikatoren, dass du sagst in 10 Jahren, jawohl, wir haben es geschafft, die Energiewende ist gelungen?
Also die sichtbaren Zeichen der regenerativen Energieversorgung, die müssen einfach ein selbstverständlicher Teil unserer Landschaft werden. Das ist uns ja gar nicht so richtig bewusst, dass auch heute die Landschaft, die uns umgibt, eine Kulturlandschaft ist. Die ist nicht von Natur aus so, sondern die haben Menschen so geprägt. Und wenn man zum Beispiel hier in Singen auf den Hohen Twil geht, auf den Hausberg und schaut runter, dann sieht man das Autobahnkreuz Heger. Das ist ein beeindruckendes Bauwerk, was da in der Landschaft steht. Das steht aber nicht seit ewigen Zeiten, sondern ist in den 70er Jahren gebaut worden, weil man damals eben durch ganz Deutschland Autobahnen gebaut hat. Und niemand käme heute auf die Idee, die Existenz der Autobahnen oder Autobahnkreuze in Frage zu stellen. Das ist ein selbstverständlicher Teil unserer Landschaft geworden. Wir haben uns auch gewöhnt an diese endlosen, relativ gesichtslosen Gewerbe- und Industriegebiete, wo immer die gleichen Wellblechhallen stehen, die immer die gleichen rechteckigen Gebäude, ist ein Teil unserer Landschaft. Auch wenn man auf alten Postkarten sieht, noch vor 50 Jahren waren dort Felder. Da waren keine Industrie- und Gewerbegebiete. Und so muss es eben zukünftig auch mit den Solarparks und den Windkraftanlagen sein. Ich hatte mal vor Jahren einen Vortrag hier im Kreistag in Konstanz und habe gesagt, ich wünsche mir, dass in jeder Gemeinde ein Rathaus, eine Schule und ein Solarpark ist. Das gehört einfach zu jeder Gemeinde dazu. Und interessanterweise sind wir jetzt im Jahr 2026 relativ nahe an dieser Vision, denn wir haben fast in jeder Gemeinde im Landkreis Konstanz inzwischen einen Solarpark oder sogar mehrere, sodass man sagen kann, diese Aufgabe ist eigentlich weitgehend erledigt und bis in 3 Jahren wird sie definitiv erledigt sein. Ich denke, dann werden wir den Höhepunkt beim Ausbau der Solarparks erreicht haben, dann wird es eher weniger, aus verschiedenen Gründen, weil die Netzkapazitäten nicht mehr da sind, weil der Bedarf weitgehend gedeckt ist. Und weil die Gemeinden eben ihre Hausaufgaben gemacht haben. Sie haben dann eben in jeder Gemeinde mal mindestens einen Solarpark. Und wenn das dann so wäre, ja, dass man durch die Landschaft fährt und einfach achselzuckend sagt, ach, guck mal, stimmt, da ist ja der Solarpark. Du, übrigens, ich bin da auch beteiligt. Ja, da habe ich mal vor ein paar Jahren bei Solarkomplex 2000 Euro investiert. Mir gehört da auch ein kleiner Teil von dem Solarpark. Wenn das mal so ist, dann, glaube ich, haben wir die Energiewende auch tatsächlich geschafft, dann ist sie auch bei den Leuten angekommen. Und dann gibt es auch keinen Grund mehr, sich großartig aufzuregen.
Das finde ich doch einen schönen Ausblick im wahrsten Sinne des Wortes, wenn ich meine Augen schließe und mir das so vorstelle und dann quasi jetzt als selbstverständlich hinnehme. Danke dir dafür für diesen schönen Schlussausblick, Bene Müller, und für das schöne Gespräch, das wir zusammen hatten.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert doch gerne den Podcast und teilt ihn mit Menschen, die finden, dass die Zukunft nicht auf Instagram-Posts oder in PowerPoint-Folien entsteht, sondern aus Ideen, Rohren, Leitungen und auch Menschen, die eben nicht nur drüber reden, sondern anfangen und machen, so wie zum Beispiel die Firma Solarkomplex und Bene Müller. Besten Dank.
Das war der Energy Talk von Solalago, dem Smart Energy Network. Einzeln sind wir clever, gemeinsam werden wir schlau. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.